Medizinprodukte haben vor ihrer Zulassung eine ganze Reihe von Prüfungen zu absolvieren, um die Patientensicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört auch die chemische Prüfung, die die verwendeten Materialien auf potenziell gefährliche Substanzen untersucht. Diese ist Teil der Prüfung auf Biokompatibilität. Nur Produkte, die eben nachgewiesen biokompatibel sind, dürfen auf den Markt gebracht werden. Damit sind chemische Prüfungen wesentlich für den Erfolg eines Medizinprodukts. Was Hersteller dabei beachten sollten, darum geht's in diesem Podcast. An meiner Seite ist ein erfahrener Experte und ich bin gespannt und freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche heute mit Dr. Christoph Lindner. Herr Lindner ist gelernter Chemiker und sein Schwerpunkt ist die biologische und chemische Sicherheit von Medizinprodukten. Er leitet ein Team von wissenschaftlichen Projektkoordinatoren. Das sind Wissenschaftler, die Kunden dabei unterstützen, ihre Produkte rundum sicher zu machen und so die Zulassung für ihren Wunschmarkt zu erhalten. Herr Lindner, Sie sind Experte, wenn es um die chemische Prüfung von Medizinprodukten geht. Schön, dass Sie heute da sind.
Schön, dass ich heute da sein darf.
Steigen wir doch mal direkt ein. Welche Produkte sollten denn überhaupt eine chemische Prüfung durchlaufen?
Das sind praktisch alle Medizinprodukte. Und dort ist zu nennen oder sind zu nennen die Medizinprodukte, die direkt oder indirekt mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen. Das kann man auch leicht erklären. Der direkte Kontakt ist alles, was zum Beispiel mit der Haut des Patienten in Kontakt kommt. Das wären Wundauflagen, Pflaster oder Bandagen. Der indirekte Kontakt, das ist etwas spannender, wären alle zum Beispiel Schlauchsysteme aus einer Dialysemaschine. Dort wird das Blut weggeleitet vom Patienten, wird gereinigt und muss ja wieder dem Patienten zugeführt werden. Das ist also der indirekte Kontakt. Auch noch wichtig, alle Implantate, man denkt zum Beispiel an einen Stent oder ein künstliches Hüftgelenk, ist auch natürlich ein direkter Kontakt, ist sogar ein Hochrisikoprodukt mit direktem Kontakt.
Was ist denn dann das Ziel der chemischen Prüfungen?
Das Ziel der chemischen Prüfungen sind Teil der Biokompatibilitätsprüfungen. Dafür muss man lange üben, um dieses Wort aussprechen zu können. Ist es eben, die Produkte sicher machen zu können, also sicher auch in den Markt zu bringen. Und die chemischen Prüfungen sind ein Teil davon und es geht ganz schlicht und ergreifend darum, dass die Produkte keine Allergien auslösen, keine Krankheiten verursachen, keine giftigen, also toxischen Effekte besitzen und damit auch dem Patienten nutzen und natürlich nicht schaden.
Aus Patientensicht ist das ja absolut wünschenswert und gleichzeitig auch ein anspruchsvolles Ziel für die Hersteller. Ich nehme mal an, die Produktprüfung muss sich dafür an den Vorgaben der Gesetzgeber orientieren, oder?
Ja, genau. Aktuell in Europa ist es so, dass die MDR, auf Englisch ist die Medical Device Regulation, die Medizinprodukte-Regulierung gilt, die ist Gesetz in der EU und sie regelt, dass ein Produkt frei sein muss von Gefahren für den Patienten. Leider ist es so, in der MDR ist verankert, dass ein Produkt frei sein soll von Risiken für einen Patienten, aber es ist nicht verankert oder klar dargelegt, wie das zu bewerkstelligen ist. In der MDR wird gesprochen von State of the Art, also Stand der Technik, und dass dieser eben angewendet werden muss, um nachzuweisen, dass ein Produkt frei von Risiken ist. Was das genau bedeutet, ist leider in der MDR nicht hinterlegt.
Ein paar Gefahren haben Sie gerade schon angesprochen. Was kann man denn da noch nennen? Also rein theoretisch, was kann von dem Produkt mit fragwürdiger chemischer Sicherheit ausgehen?
Da könnte man sich einfach den Zeitverlauf anschauen. Das sind direkte toxische Reaktionen, die zu erwarten sind. Also im ungünstigen Fall natürlich. Das geht dann weiter in Richtung zeitlich verzögerter Reaktionen, sowas wie Allergien. Man denke einfach nur an Kontaktallergien von Schmuck und insbesondere Modeschmuck. Und es geht auch in Richtung langfristiger toxischer Reaktionen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ein Stoff auf einem Medizinprodukt mutagen ist, also die Gene verändert, eine Mutation auslöst, bis hin zu schädigend für die Fortpflanzung.
Dann ist es also sowohl für die Patienten als auch für die Medizinproduktehersteller gut, dass wir diese chemischen Prüfungen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist sogar für Tiere sehr gut, dass es diese chemischen Prüfungen gibt. Denn durch diese chemischen Prüfungen ist es möglich, weniger Tierversuche, die nach Gesetzgebung leider immer noch erforderlich sind, weil sie bislang nicht zu ersetzen sind, dass man diese Tierversuche reduziert. Und das geht eben, indem man die Sicherheit und die Toxizität von Substanzen dieser Medizinprodukte nachweisen kann. Was man hierbei macht, man simuliert das Verhalten der Chemikalien im Körper, also betrachtet potenziell gesundheitliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Und da ist es eben sehr praktisch, wenn man das ganz ohne Tiere durchführen kann, weil man so die Anzahl der Tierversuche reduzieren oder im besten Falle sogar auf Null setzen kann.
Das höre ich als Tierfreundin natürlich gern. Wie läuft denn jetzt so eine Prüfung in der Praxis ab?
Da gibt es einen strukturierten Prozess. Und dieser startet, dass der Hersteller sich zunächst überlegt, was er denn prüfen möchte. Also welche Prüfungen sind sinnvoll für sein Produkt. Nachdem er weiß, was er prüfen will, stellt sich die Frage an, wie er denn prüfen möchte. Da kann in der Regel das Labor, wenn es denn erfahren ist und gute Ansprechpartner hat, helfen. Und sie können dann eben unterstützen bei der Ausarbeitung, wie geprüft werden soll. Ich muss natürlich sagen, dass Produkte selbst oft nicht zu analysieren sind, so wie eine Wundauflage. Daher ist erforderlich, da man das nicht diese Wundauflage komplett analysieren kann, dass man eine Extraktion durchführt. Man legt also diese Wundauflage in eine Flüssigkeit ein und betrachtet dann, was sich herauslöst aus dieser Wundauflage. Und das wird dann eben untersucht. Da ist es auch sehr interessant, wenn man ein erfahrenes Labor an der Seite hat, weil die dem Hersteller auch sagen können, ob es länderspezifische Unterschiede gibt. So ist in Europa verankert, dass als Temperatur häufig 37 Grad, also die Körpertemperatur, genutzt werden soll für diese Extraktion, wie ich zuvor beschrieben habe. Hingegen in den USA sind es 50 Grad, also mehr Stress für das Produkt, für eine genauere Betrachtung in den USA.
Dann sind also in den USA die chemischen Produktprüfungen sogar strenger als bei uns in Europa.
Ja, sind sie. Das heißt nicht, dass die chemischen Produktprüfungen in Deutschland oder in Europa nicht streng wären. Aber in dem Fall stimmt es sogar, ja.
Wie war es denn früher, bevor die MDR in Kraft getreten ist?
Vor der MDR gab es die MDD, die Medical Device Directive, also die Medizinprodukte-Direktive. Sie hatte auch schon Anforderungen an die Sicherheit, biologische und chemische Sicherheit. Es hat sich nicht grundsätzlich etwas verändert. Man schaut nur etwas genauer auf die Produkte, insbesondere auf Produkte, die teilweise schon seit 10, 20, 30 Jahren im Markt sind, die vielleicht nicht gerade für lebensbedrohliche Erkrankungen eingesetzt werden, aber auch den Patienten schädigen könnten.
Ich kann mir vorstellen, dass die MDR vielen Herstellern trotzdem immer noch Bauchschmerzen macht. Kommen wir nochmal zurück zum Ablauf der chemischen Prüfung. Welche verschiedenen Tests gibt es denn da konkret?
Also im Bereich der chemischen Prüfung gibt es Dutzende Prüfungen. Wirklich von Relevanz oder höherer Relevanz sind 4 unterschiedliche Tests. Der eine Test analysiert auf anorganische Rückstände. Das ist die ICP. Und dieser Test analysiert, wie ich ja schon sagte, anorganische Rückstände. Das sind insbesondere Metalle. Man denkt einfach an Eisen, Kupfer oder Nickel. Dann fehlen noch 3 Tests, dass wir auf diese 4 als Gesamtzahl kommen. Und das sind die Tests auf organische Rückstände. Organik kennt man vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, ist alles, was einen Kohlenstoff enthält. Und hier gut zu merken, das sind zum Beispiel Weichmacher, Polymere, alle möglichen Prozesshilfsstoffe, aber vor allem auch Reinigungsstoffe. Ein gutes Beispiel, um zu verdeutlichen, das Zusammenspiel zwischen den organischen und anorganischen Rückständen, wäre ein Instrument, zum Beispiel ein OP-Instrument aus Chirurgenstahl. Der Chirurgenstahl selber ist aus Eisen, also mehrheitlich aus Eisen. Damit über diese ICP zu analysieren, ob Rückstände zu detektieren sind. Hingegen das Reinigungsmittel, was sehr häufig am Schluss der Produktion eingesetzt wird, ist organischen Ursprungs. Und hierbei sind eben diese organischen Tests durchzuführen, die ich erwähnt hatte.
Also die Tests wollen quasi unterschiedliche organische Stoffe aufspüren. Wie unterscheiden sich denn diese 3 Tests auf organische Rückstände genau?
Das ist auch relativ einfach zu verstehen, zumindest in der oberflächlichen Betrachtung. Und diese 3 Tests hängen davon ab, wie flüchtig eine Verbindung ist. Flüchtig bzw. die Flüchtigkeit hängt damit zusammen, wie leicht etwas in die Gasphase, also in unsere Atmosphäre, die wir auch einatmen, gelangen kann. Ein gutes Beispiel wäre, wenn Sie an einer Plastiktüte riechen, die Sie gerade im Supermarkt gekauft haben. Sie werden wahrscheinlich feststellen, Sie riechen etwas, obwohl das Polymer, aus dem die Plastiktüte ist, selber geruchlos ist. Das sind dann flüchtige Verbindungen, die Sie riechen können. Ebenso ein gutes Beispiel, wenn Sie sich ein neues Auto gekauft haben und zuerst einsteigen und vor allem dort Hartplastik verbaut ist in diesem Auto. Sie werden ganz charakteristische Gerüche wahrnehmen in diesem Auto-Innenraum. Und das sind eben flüchtige Verbindungen. Also was Sie direkt mit der Nase quasi als eigenen Detektor analysieren können, das sind flüchtige Verbindungen.
Das waren jetzt die flüchtigen Stoffe. Was gibt's da noch?
Da gibt es natürlich die halbflüchtigen oder man würde auch sagen semiflüchtigen Verbindungen. Und dort, man denke einfach nur an BPA. Bisphenol A ist auch seit Jahren in aller Munde, ob das noch eingesetzt werden darf, zum Beispiel bei Medizinprodukten oder auch in Alltagsgegenständen wie Babyschnullern. Und das ist eben ein Weichmacher, der wirklich unangenehme bis besorgniserregende Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben würde. Zu allerletzt gibt es noch die nicht flüchtigen Verbindungen und so wären wir bei diesen drei unterschiedlichen Tests auf organische Rückstände.
Wie lange dauern denn diese chemischen Prüfungen?
Das kommt drauf an, welche Prüfungen. Die Prüfungen auf Metalle sind oft relativ schnell, so in 2 bis 3 Wochen. Die Prüfungen auf die anderen Materialien, die organischen Rückstände, da sind wir oft so im Bereich 4 bis 8 Wochen. Kommt auch sehr stark drauf an, ob die Labore Kapazitäten haben. Gute Labore im besten Falle haben noch Kapazitäten. Im Falle von TÜV Süd ist es so, dass man Anfragen auch bequem online stellen kann.
Mal angenommen, mein Produkt hat jetzt alle nötigen chemischen Tests absolviert. Wie geht's denn dann weiter?
Dann bekommt man einen Bericht. In diesem Bericht gibt es leider nicht eine Rubrik bestanden oder durchgefallen. Man erhält Ergebnisse und diese Ergebnisse müssen interpretiert werden. Im besten Falle hat der Hersteller selber genug Know-how und Erfahrung, um diese Ergebnisse zu interpretieren. Oder er organisiert sich dann externe Unterstützung und kann dann eben über Toxikologen und Toxikologinnen auch eine Auswertung dieser Ergebnisse erhalten.
Wie sieht denn diese externe Unterstützung beispielsweise aus? Haben Sie da noch hilfreiche Materialien?
Ja, haben wir in der Tat. Über die Webseite von TÜV Süd ist ein White Paper zur chemischen Charakterisierung erhältlich.
Sehr gut. Also wenn die Interpretation der Stoffe dann auch erledigt ist, wie geht's denn dann weiter?
Wenn der Hersteller für sich feststellt, nein, es sind alle Prüfungen durchgeführt worden, kann er anfangen, die technische Dokumentation zu erstellen oder zu finalisieren. In der technischen Dokumentation sind auch Daten zum Beispiel zur Patientenpopulation, zum Anwendungszweck oder auch zu klinischen Daten enthalten. Wenn diese technische Dokumentation dann von einer benannten Stelle wie dem TÜV Süd geprüft wurde, kann der Hersteller eine Konformitätsbescheinigung sich selbst ausstellen und ein CE-Siegel auf sein Produkt anbringen und damit kann er innerhalb der Europäischen Union sein Produkt vertreiben.
Super, vielen Dank, Herr Lindner. Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Haben Sie vielleicht noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Sehr gerne. Ich habe sogar 3 Tipps parat. Der erste Tipp wäre, es lohnt sich wirklich mehr Zeit und auch Gehirnschmalz in eine chemische Prüfung, diese chemische Charakterisierung zu stecken. Man kann einfach sehr zeit- und auch kostenintensive Prüfungen damit häufig wegargumentieren, also sinnvoll belegen, warum sie nicht notwendig sind. Und das umfasst auch alle oder viele der Tierversuche. Ein 2. Tipp wäre, ein sehr häufiger Herstellerfehler, der begangen wird, dass das Produkt nach den Testungen nochmal verändert wird. Also wenn die Geometrie oder das Material nochmals verändert wird, ist es so, dass die Prüfungen, die vorab durchgeführt wurden, meistens keine Gültigkeit mehr besitzen. Und der 3. Tipp wäre es, dass man auf verlässliche Zulieferer und Lieferanten von Rohmaterialien Wert legt. Also vielleicht nicht gerade über Alibaba seine Rohmaterialien kauft, sondern weiß, wo man einkauft und das auch mit guter und verlässlicher Qualität.
Vielen Dank für diese wichtigen Tipps und natürlich auch für das insgesamt interessante Gespräch.
Sehr gerne. Ich hoffe, es war für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aufschlussreich.
Da bin ich sicher. Chemische Prüfungen sind Teil der Biokompatibilitätsprüfung und wesentlich, um die Sicherheit eines Medizinprodukts zu gewährleisten. Hier sind die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens, chemische Tests müssen von fast allen Medizinprodukten durchlaufen werden, die eben direkt oder indirekt mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen. Zweitens, sie ermitteln organische und anorganische Rückstände und sie stellen sicher, dass bei der Verwendung des Medizinprodukts keine toxischen Reaktionen zu erwarten sind. Und drittens, chemische Tests erfolgreich durchzuführen, lohnt sich für Medizinproduktehersteller doppelt, sowohl ethisch als auch ökonomisch. Denn im Idealfall reduzieren sie Tierversuche oder ersetzen sie sogar und machen zudem kostspielige biologische Tests unnötig. Das war Normenchecker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Themen haben, schreiben Sie uns gerne unter normen-checker@tuffsud.com. Und bewerten Sie uns gerne, darüber würden wir uns unheimlich freuen, und lassen Sie uns ein Abo da. So helfen Sie mit, dass andere Interessenten uns leichter finden. Normenchecker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es darum, wie man überhaupt einen Antrag bei TÜV Süd stellt und welche Hilfestellungen Hersteller finden, zum Beispiel über den strukturierten Dialog. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.